Das gewünschteste Wunschkind. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Daniel Graf
und Katja Seide.
Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Die Sommerferien neigen sich ja jetzt dem Ende zu oder sind bei euch vielleicht auch schon zu Ende. Und wir haben ja versprochen, dass wir zum Schuljahresstart noch einmal Pädagogin und Autorin Inke Hummel einladen wollen, um mit ihr über die spannende Grundschulzeit zu sprechen. Und das haben wir natürlich getan und wir freuen uns sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, ja, zu uns nach Berlin zu kommen. Herzlich willkommen, Inke.
Dankeschön, zu dem Thema sehr gerne.
Für uns ist die Grundschulzeit jetzt quasi genau in diesem Moment, also mit Ablauf des aktuellen Schuljahres, ganz frisch zu Ende. Und meine beiden Kinder besuchen nun endlich weiterführende Schulen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich wirklich drei Kreuze mache. Also für uns war das wirklich über weite, weite Strecken, also mit ein paar ganz wenigen Ausnahmen, absolut keine schöne Zeit. Und für mich war eine der prägendsten Erfahrungen, dass der Wechsel von der wirklich liebevoll behütenden Kita hin zur leistungsorientierten Schule, an der die Kinder dann doch bitte funktionieren sollen, so dermaßen ja, abrupt war, dass mir da wirklich teilweise die Luft wegblieb. Also ich kann jetzt natürlich nur für uns sprechen. Andere machen da ganz tolle Erfahrungen, zum Beispiel mit freien oder demokratischen Schulen oder Montessori-Schulen oder tollen Pädagoginnen, wie zum Beispiel Katja. Aber bei uns war es tatsächlich eher so, dass mein Kind sehr häufig auf Lehrkräfte traf, ja, die ihren Job schon seit Jahrzehnten machten und auch entsprechend erschöpft und manchmal eben auch sehr, sehr autoritär waren. Und nicht wenige waren auch überfordert davon, dass ja, Kinder durch unsere häufig genannte neue Art der Erziehung erwarten, dass man ihnen respektvoll begegnet und dass sie Dinge eben auch mal hinterfragen und eben nicht so angepasst sind, wie wir es vielleicht damals waren. Und aus den Gesprächen mit den Eltern nach und vor und während meiner Vorträge weiß ich, dass das auch ganz, ganz vielen anderen Eltern so geht. Also Schule ist bei vielen ein Reizthema und ich persönlich finde das auch super schade, denn schließlich wollen unsere Kinder ja gerne lernen und ja, aber schon nach der ersten Klasse sind ganz viele entweder völlig desillusioniert, gelangweilt oder überfordert und schulmüde. Und das weiß ich auch aus vielen Gesprächen mit Eltern. Die Schule nimmt einen riesigen Raum im Alltagsleben ein und erzeugt ganz viel Druck, dass es Familien auch wirklich nicht gut geht. Also ihr merkt schon, ich könnte mich stundenlang darüber aufregen, was in unserem Schulsystem nicht gut läuft, aber so viel Zeit haben wir leider nicht. Auch ich bin ja mittlerweile desillusioniert, das ändert sich ja nichts. Aber ich finde, umso wichtiger ist es dann, darüber zu sprechen, wie wir uns mit den Gegebenheiten bestmöglich arrangieren und wie wir damit umgehen. Und vor allen Dingen natürlich, wie wir unsere Kinder in dieser Zeit am besten stärken können. Dann lass uns doch mal mit der Zeit vor der Schule anfangen. Also wenn die Kinder wirklich noch aufgeregt und nicht desillusioniert sind, wie bereiten wir denn Kinder auf diesen Lebensschritt bestmöglich vor?
Also finde ich eine ganz wichtige Frage, weil es ja eben tatsächlich so ist, das System verändert sich ganz langsam. Von oben dauert es ewig lange. Zum Glück haben wir viele motivierte Pädagogen und Pädagoginnen, die es für sich anders machen wollen. Ja. Also das erlebe ich auch an vielen Stellen in Fortbildungen oder so. Und auf die kommt es ja an im Grunde. Das finde ich ganz toll. Ich muss auch sagen, wir persönlich hatten tatsächlich Glück an vielen Stellen. Die Mehrzahl der Lehrkräfte, mit denen meine Kinder so zu tun hatten, waren zum Glück super.
Ach schön.
Aber ich kenne es aus den Beratungen auch genauso, wie du das schilderst. Und ich finde im Grunde ganz wichtig, dass man vor der Schule mit den Kindern ganz viel erstmal über die Gefühle spricht, damit sie das einordnen können, weil das ja einfach wirklich so ein ganz großer Cut ist.
Total.
Eigentlich. Und auch das ganze Umfeld ja so ein riesen Trara daraus macht, wie, genau, wie nichts anderes, ob du nun neu in den Sportverein gehst oder so, das interessiert ja keinen so.
Aber die Schule. Freust du dich denn auch
Ja, genau. Jetzt fängt der Ernst des Lebens an.
Ja.
Und das macht Aufregung, das macht Unsicherheit, das macht auch Druck. Manchmal macht das auch Widerwillen oder Angst. Und ich finde wichtig, dass wir eben den Kindern einen Raum dafür geben, dass sie das alles aussprechen dürfen. Und ich hatte vor, ich weiß gar nicht, 2-3 Jahren oder so einen Austausch dazu auf Twitter, wo viele Eltern gesagt haben, es gibt eigentlich nur Material, wo man mit den Kindern so drüber lesen kann, wie toll das alles wird.
Ne? Genau.
Die typischen Kinderbuchhelden, die gehen am Ende gerne in die Schule und haben einen tollen Ranzen und eine tolle Schultüte und so. Und damals bin ich auf die Idee gekommen, eine Geschichte zu schreiben mit Wildhilda. Wildhilda ist ein Kind, das überhaupt gar keinen Bock auf Schule hat und nichts davon wissen will. Und das ist so der Klassiker, den ich auch aus den Beratungen kenne, dass die Kinder sich die Ohren zuhalten oder sagen, ich will keinen Ranzen, ich bleibe immer im Kindergarten oder so. Mhm. Und dass auch diese Kinder einen Raum dafür bekommen, über Gefühle zu sprechen. Dafür habe ich Ups, ich komme in die Schule-Geschichte geschrieben, genau. Aber grundsätzlich finde ich, sind zwei Dinge ganz wichtig. Gar nicht diese Abhaklisten mit Schnürsenkel binden können und Stift richtig halten und so, sondern wirklich Beziehungsstärke und Bewältigungskraft. Das sind zwei Begriffe, mit denen ich ganz viel arbeite. Mhm. Und das bedeutet zum einen Beziehungsstärke, dass ich mit meinen Eltern gut verbunden bin, dass ich da eine Sicherheit habe, wenn irgendwas ist in der Schule, dass ich nicht untergehen muss, sondern dass ich weiß, ich komme irgendwie zurecht, ich kann nach Hause gehen, ich kann es offen erzählen und es wird irgendwie weitergehen. Ich muss da nicht ausflippen oder sonst was, Ängste entwickeln. Ich bin da stark aufgestellt. Und das andere ist die Bewältigungskraft, ein Begriff, den ich ganz viel mit Eltern erörtern muss, gerade wenn sie unsicher sind auf diesem beziehungsorientierten Weg, wenn das so in Richtung Überfürsorglichkeit geht, dass sie alles den Kindern aus dem Weg räumen wollen und alles so wirklich rosarot machen wollen, dann fehlt den Kindern das, diese Bewältigungskraft, dass sie einfach auch mal auf die Nase fallen können und dann gucken müssen, wie regel ich denn das?
Jetzt kommt Werbung.
Katja, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich finde die Auswahl an Hautcremes in Drogerien echt überfordernd. Kennst du das? Du stehst vor dem Regal und liest erstmal minutenlang alle Infos auf jeder Tube durch, damit nicht die falschen Inhaltsstoffe drin sind. Und die Hälfte der chemischen Zutaten kennst du ja auch sowieso nicht.
Ja, super nervig. Und am Ende nimmst du dann eh wieder ein und dieselbe Creme, die du schon seit 10 Jahren benutzt, nur weil sie irgendwie gegen dein trockenes Hautgefühl hilft. Aber du hast doch jetzt bestimmt einen Tipp für mich, was ich stattdessen nehmen kann.
Ja, den habe ich tatsächlich. Ich empfehle immer gern die Physiogel Calming Relief AI Creme, denn die ist optimal für die Basisfeuchtigkeitspflege geeignet, vor allem bei irritierter, gereizter und juckender Haut. Die kannst du sogar benutzen, wenn deine Haut Neurodermitis anfällig ist.
Oh, okay, spannend. Und was ist bei Physiogel anders als bei normalen Hautcremes, die man jetzt in der Drogerie bekommt oder auch online?
Also erstmal steht Physiogel für hochwertige Pflegeprodukte, die die Haut Barriere stärken und dabei auf potenziell reizende Inhaltsstoffe verzichten. Du hast also zum Beispiel keine Duftstoffe, Silikone oder Paraffine drin. Und das Besondere an deren Biomimetic-Technologie, die ahmt die natürliche Struktur der Haut nach und sorgt so für eine starke Hautbarriere.
Okay, klingt super. Aber für Babys ist es nicht geeignet, oder?
Doch, auf jeden Fall. Denn die sensible Haut von Babys und Kindern kann ja für Eltern eine echte Herausforderung sein. Aber Physiogel kommt ganz ohne potenziell reizende Inhaltsstoffe aus, ist cortisonfrei und tut deshalb auch der Babyhaut gut. Du kannst sie sogar bei Windeldermatitis benutzen.
Ah, sehr gut. Gerade bei sowas will man ja auch ein Produkt, dem man wirklich vertraut.
Ja, total. Bei Physiogel kannst du dir sicher sein, da ist dermatologische Qualität dahinter. Die machen das seit über 30 Jahren klinisch fundiert.
Ja, besser geht's ja gar nicht. Und wie können unsere HörerInnen die Creme testen?
Das geht ganz einfach. Überzeugt euch selbst von der Physiogel Calming Relief AI Creme und fordert jetzt eine Gratisprobe an. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes.
So ein Klassiker, mein Kind geht ohne Turnbeutel oder ohne Mäppchen in die Schule, das ist kein Drama, sondern es wird das Kind stärken, wenn es das erklären muss, wenn es gucken muss, wo kriege ich jetzt einen Kleber und einen Stift her. Und da gibt es ja 1000 solche Situationen. Und das ist im Grunde das, was wir mit den Kindern üben müssen und nicht, dass alles perfekt ist.
Mhm. Und bestimmt gibt es auch Dinge, die dem Kind dann in den ersten Wochen die Schule erleichtern?
Also bei manchen Kindern ist das ja gar nicht so richtig nötig. Ne? Die sind so offen und haben Lust und so, dann ist das gar kein Problem. Aber viele, die vorher so ein bisschen nervös sind, ängstlicher, sich da ein bisschen schwer tun, auch morgens vielleicht loszukommen, da empfehle ich immer, dass die sich wirklich schon gut auskennen. Also, dass man vor den Sommerferien nicht nur irgendwie einen Schnuppertag mitmacht, sondern vielleicht auch mal zum Sommerfest geht oder wenn da in der Schule ein Theaterstück aufgeführt wird oder so, dass die sich schon ein bisschen zu Hause fühlen in dem Gebäude und wissen, hier ist das Sekretariat, da kann ich zur Not zu Hause anrufen, wenn es mir nicht gut geht. Hier ist die Toilette, da finde ich die Turnhalle, da kann ich meine Jacke aufhängen. Das ist der Schulhof, also dass sie wirklich schon mal so ein bisschen andocken konnten. Vielleicht auch schon mal eine Lehrkraft gesehen haben. Man kann auch die Homepage angucken, ne? Dass man schon mal Gesichter kennt und Namen kennt oder so. Damit man so ein bisschen sicherer da einsteigt. Das ist immer eine ganz gute Empfehlung. dann finde ich alles gut, was Sicherheit und Nähe bietet. Im Grunde wie bei Eingewöhnung im Kindergarten auch, gibt es Rituale, die wir machen können, um uns zu verabschieden morgens, um vielleicht irgendwas mitzunehmen von zu Hause, wenn so eine Kleinigkeit ist, die am Mäppchen hängt oder so, wo man immer mal wieder anfassen kann, wenn die Gefühle ganz groß werden und das ist alles zu viel. Also dass man da so ein bisschen schaut, dass die Kinder auch klein sein dürfen. Denn in dem Moment ist es an vielen Stellen so, dass sie eher noch so ein bisschen mehr Nähe brauchen.
Ja.
Genau.
Jetzt gibt es ja einige Kinder, die wirklich sehr, sehr ungern zur Schule gehen. Also meins zum Beispiel. Also ich glaube, in den letzten 6 Jahren, solange es bei uns in Brandenburg, nämlich die Grundschulzeit, verging wirklich kaum ein Tag, an dem mein Sohn jetzt nicht verkündet hat. Also morgen gehe ich aber nicht in die Schule. Das ist bei uns quasi mittlerweile so ein Running Gag, weil ihm natürlich klar ist, dass er trotzdem muss. Aber wie gehe ich denn als Elternteil damit um, wenn mein Kind wirklich anfängt, die Schule zu verweigern und ja, das mit wirklich vielen Tränen und echtem Kummer verbunden ist?
Also da finde ich auch wirklich wichtig, das ernst zu nehmen und das nicht abzutun, auch wenn dann irgendwie Bauchweh und Kopfweh und so dazukommen. Das ist ein echtes Problem und nicht einfach nur, ist ja kein echtes Bauchweh oder so, ne?
Ja.
Also das wirklich ernst zu nehmen und zu gucken, was dahinter steckt, was dem Kind wirklich so Schwierigkeiten macht. Manchmal war es nur eine kleine blöde Erfahrung an irgendeiner Stelle. Manchmal ist es was Größeres. Teilweise hatte ich jetzt auch in einigen Familien, die Eltern sind jetzt immer zu Hause im Homeoffice. Und ich muss gehen.
Mm.
Ne? Also sowas ja. Kann es auch sein. Muss genau. Man so ein bisschen
hingucken. Du kannst doch auch zu Hause bleiben. Ja. Ne? Ich arbeite da ja auch.
Genau, ja, genau. Das ist so, ne? Also es können immer auch wieder da ganz unterschiedliche Themen sein, dass man da hinguckt und es ernst nimmt und es Stück für Stück bearbeitet. Denn auch da ist es für mich immer das Wichtigste, dass bei den Kindern die Lernlust bleibt. Solange es geht. Irgendwann verschwindet sie meistens in der Pubertät oder so, ne? Aber das muss nicht in der ersten Klasse schon sein, dass man Druck macht und Druck und Druck und Druck und da steht irgendein Test an und die anderen können jetzt schon bis 20 zählen und du noch nicht und so. Also dass man da einfach guckt, das Kind soll erstmal in Ruhe ankommen und vorher hat es so einen Stress, dass es sowieso nicht in Ruhe lernen kann. Dann finde ich immer wichtig, die Schule mit ins Boot zu holen. Wir haben ja eine Schulpflicht. Und das heißt, ich bin als Eltern nicht als Einziger in der Bringpflicht, dass mein Kind da morgens ist. Deswegen wirklich zu sagen, wie sieht es denn hier aus? Was könnt ihr denn tun? Wen können wir noch mit ins Boot holen? Brauchen wir einen schulpsychologischen Dienst? Brauchen wir irgendwie mal das Jugendamt mit an einem runden Tisch, dass hier geguckt wird, was ist denn hier los oder so? Also sich da nicht alleine unter Druck fühlen, denn wenn Eltern sich unter Druck fühlen, geht es an der leichtesten Stelle raus und das ist dann meistens das Kind. Und das tut der Beziehung und dem Kind natürlich nicht gut. Also deswegen da Mut haben, den Mund aufmachen. Manche Schulen erlebe ich so, dass die das erstmal von sich wegschieben und das so nach Hause geben, als das ist ja euer Problem.
Mhm. Ja.
Und das darf man wirklich nicht mit sich machen lassen. Das reicht einfach in vielen Fällen nicht. Genau. Und dann ist es immer wichtig, dass die Kinder eine Verbindung mit der Schule kriegen. Also ich empfehle häufig so ein Dreiecksgespräch, Lehrkraft, Eltern, Kind, dass nicht immer nur über das Kind gesprochen wird, sondern mit dem Kind. Warum geht es dir denn so schlecht morgens? Was fehlt dir denn da? Was brauchst du denn? In welchen Momenten geht es dir gut? Was kann ich als Lehrkraft tun? Ich verstehe nicht, dass du dann so aggressiv wirst. Erklär mir das mal. Dass man sich wirklich kennenlernt und in Beziehung geht und vielleicht auch gucken kann, wie kann man das Kind mit der Schule verbinden? Kann es irgendwie merken, dass das ein Ort ist, wo man sich freut, dass es kommt, wo es so ein Teil der Gemeinschaft ist, wo es irgendwie vielleicht auch eine Aufgabe übernehmen kann oder so, damit es nicht nur so eine negative Konnotation irgendwie hat, dahin zu müssen. Also das ist was, wo man ganz gut dran arbeiten kann, egal ob es jetzt 1. Klasse oder auch 8. Klasse ist.
In der Grundschulzeit reifen Kinder ja wirklich enorm schnell. Was sind denn so die Veränderungen, auf die wir Eltern uns einstellen sollten?
Also ich glaube, das Erste ist häufig die Selbstständigkeit.
Mhm.
Dass sie viele Dinge plötzlich selber machen wollen. Meistens nicht die wir gern hätten, was sie selber machen. Das ist ja ganz unterschiedlich. Aber da muss man so ein bisschen gucken. Manchmal sagen die das auch gar nicht so offen, ne? Ich will das jetzt alleine oder so, sondern man merkt, es ist irgendwas los in denen und in denen kämpft es so, ne? Ich muss raus und eigentlich ist mir das alles noch zu groß und so, dass man da einfach guckt, dass man ihnen auch so Räume gibt, wo sie selbstständig Dinge machen können, Wege alleine gehen können, dass es nicht schlimm ist, wenn sie nochmal den Schlenker machen und auf dem Heimweg nach Hause beim Bäcker sich irgendwas holen oder keine Ahnung, dass sie in so eine Selbstständigkeit kommen und merken, das geht. Das finde ich ganz gut. Dann ist natürlich auch so eine Veränderung, dass sie immer mehr in eine eigene Meinung kommen. Also klar, das hat man auch in der Autonomiephase schon, aber doch nochmal anders.
Ja.
Dass Dinge diskutiert werden, nicht nur Hausaufgaben, sondern auch ganz andere Dinge. Ja, manchmal ist schon so ein Vorgeschmack auf die Pubertät, sind natürlich andere Themen und auch, ja, sie lassen sich vielleicht schneller nochmal einfangen davon, wie wir als Eltern das sehen. Aber Diskussionen kommen schon und das ist so ein Punkt, der für uns Eltern immer so herausfordernd ist, weil man natürlich nicht mehr so einen kleinen, netten Dreijährigen hat, den man irgendwo hintragen kann, wenn es gar nicht anders geht oder den man dann doch mit irgendwas wieder rumkriegt oder so. Genau, das ändert sich. Dann ändert sich auch, dass das Außen und die Gleichaltrigen und so ein bisschen das Alleinesein neu ist und anders ist. Also im Kindergarten kennt man ja eigentlich noch alle Kinder und alle Eltern und in der weiterführenden Schule quasi gar nicht mehr. Und die Grundschule ist so ein Zwischending, wo das dann auch so sein kann, ne? Dass man manches gar nicht mehr mitkriegt, dass die Kinder anfangen, sich selbstständig zu verabreden und man muss das gar nicht mehr so initiieren. Und das hat so Vor- und Nachteile natürlich. Ne? Also es ist ja schön, wenn die Kinder selbstständiger werden, wenn die andere Kontakte haben. Aber es kommen manchmal auch andere Einflüsse. Also dann hat man da vielleicht schon irgendwen, der einen großen Bruder hat und bei dem auf dem Handy YouPorn guckt oder so. Ja, das sind immer so Dinge, ne, wo man denkt, das muss ich doch in der zweiten Klasse mich jetzt noch nicht beschäftigen, aber muss man halt. Mhm. Das ist so das Plus-Minus an dieser Sache mit dem Außen. Dann ist ein wichtiger Punkt auch noch, dass sich das Selbstbild in der Zeit so stark entwickelt. Also, dass die Kinder wirklich gucken, wer bin ich denn, was kann ich denn, wer bin ich im Vergleich mit den anderen und eben auch, was kann ich nicht. Wo bin ich nicht so gut? Gerade durch, je nachdem, wie die Schule da so ist mit Leistungsdruck und so, ne? Was kann ich alles nicht? Sind manchmal viele Dinge. Also da muss man schauen, dass man die manchmal ein bisschen stabilisieren muss, dass sie vielleicht andere gute Erlebnisse haben als in der Schule, wenn es da häufig schwierig ist. Habe ich häufig in der Beratung, dass Kinder sich in der Schule schwer tun und wir dann gucken, welche Leidenschaft haben die denn außerhalb der Schule. Dass sie einfach mit einem stärkeren Rücken da hingehen können, auch wenn Mathe nicht so gut läuft, weil sie eben wissen, ich bin super Künstler oder ich bin der total tolle Fußballer oder so.
Mhm.
Das kann man so ein bisschen machen. Und was in der Grundschulzeit noch dazu kommt, ist bei manchen Kindern das frühe Einsetzen der Pubertät. Haben wir immer mehr. Also wir haben fast in jeder vierten Klasse ein, zwei, häufig Mädchen, wo das schon losgeht, wo man sich Gedanken machen muss, weil die in der Grundschule nicht mal Mülleimer auf den Toiletten haben, was blöd ist, wenn die Periode kommt.
Mhm.
Aber was auch an anderen Stellen natürlich irgendwie schwierig ist für diese Kinder, weil auch ne, kognitiv und körperlich, das passt nicht so zusammen. In der Grundschule passt man irgendwie nicht mehr so richtig mit in den Sportunterricht und auf dem Schulhof. Also das ist auch so ein Thema, was man im Blick haben sollte, weil es einfach häufiger vorkommt.
Okay. Jetzt entwickeln ja einige Kinder in den ersten Schuljahren Besonderheiten, die für uns Eltern wirklich schwierig werden können. Also manche Kinder sind total gelangweilt, das nächste ist vielleicht komplett überfordert oder ein anderes, du hast es gerade schon gesagt, verliert enorm an Selbstwertgefühl. Ja, und wieder ein anderes hingegen mausert sich dann zu einem Rudelsführer und schlägt ganz oft über die Stränge. Wie können wir das dann als Eltern gut begleiten?
Das Wichtigste ist auch da wieder hinter das Verhalten zu gucken. Immer, ne? Wo kommt denn das her? Was fehlt gerade oder was ist gerade eine Herausforderung? Was ist gerade so seine Entwicklungsaufgabe? Wie ist vielleicht auch das Umfeld? Dass man dahinter guckt, um das zu verstehen und dann zu sehen, was braucht mein Kind? Damit es da wieder andocken kann oder damit es ein bisschen runterfahren kann. Im Schulsystem ist natürlich je nach Schule teilweise wenig Platz dafür. Das kommt dann wirklich in meiner Erfahrung sehr auf das Engagement Einzelner an. Manchmal reicht eine Lehrkraft oder ein Betreuer oder eine Betreuerin im Nachmittagsbereich, die das irgendwie ein bisschen auffangen können, damit das wieder in so gute Bahnen gelenkt wird. Aber es ist manchmal herausfordernd, für die Lehrkräfte auch. Ne? Wenn ich da 30 Kinder habe und ich muss mir überlegen, was brauchst du? Es ist natürlich schwierig.
Du hast es gerade schon angedeutet, was vielen Kindern in der Schule zu schaffen macht, ist dieses ständige Bewertetwerden. Also das ist ja eigentlich was wir eher vermeiden wollen, damit das Kind eben ein gesundes Gefühl für sich selbst entwickelt. Aber in der Schule ist es
wirklich ständig irgendwelchen Urteilen ausgesetzt. Also sei es in der Form von Noten oder dem Vergleich mit anderen Kindern. Und das kann ein ziemliches Gefühlschaos auslösen. Was hilft Kindern denn da?
Also da finde ich zum einen immer wichtig zu gucken, wie unterschiedlich wir sind. Also wenn ich mit den Kindern spreche oder den Eltern Anregungen gebe für Gespräche, dann gucke ich immer, dass die was Greifbares finden für die Kinder. Beispielsweise, wie unterschiedlich das ist, wann jemand Fahrradfahren lernt oder wann jemand schwimmen lernt oder wie gut jemand malen kann oder so. Dass man einfach den Kindern so ein bisschen zeigen kann, jeder hat da so sein Tempo. Und werden zwar, weiß ich nicht, 10 Fächer aufgeführt auf dem Zeugnis, aber die wenigsten haben in jedem eine 1. Jeder hat so, ne, seinen Bereich, wo er das kann. Und wo nicht. Das muss man so ein bisschen üben. Und ja, manchen fällt es leichter, manchen fällt es schwerer. Dann muss man vielleicht noch ein bisschen gegensteuern, dass sie wirklich sehr bewusst an anderer Stelle merken, das kann ich richtig gut. Dann finde ich eben dieses Vergleichen mit sich selber wichtig, dass man nicht so auf die anderen guckt, sondern wirklich bei sich selber schaut, welche Fortschritte habe ich gemacht, was bringt es wirklich, wenn ich mich mal da ordentlich ransetze oder nicht. Denn das ist ja im Grunde viel wichtiger als das, was die anderen so machen. Und ich finde immer schön zu sehen, wenn Lehrkräfte sich die Zeit nehmen können, unter einen Test oder unter eine Klassenarbeit auch so positives Feedback zu schreiben, was sie bemerkt haben, was gut ist, was sich verbessert hat oder so. Das macht so viel mit den Kindern, als wenn da nur steht, ausreichend oder Aufgabe 2 hast du ja gar nicht gut geschafft oder so. Ne? Einfach, dass da auch was Positives ist und wenn das von der Lehrkraft nicht kommt, dass man sich mit dem Kind hinsetzt und ihm hilft, das zu sehen. Ne? Und das, finde ich, ist auch was so ein bisschen unterstützen kann.
Du hast eben schon angesprochen, Verantwortung ist auch so ein ganz, ganz großes Thema in dieser Lebensphase. Kinder müssen ja schon erstmal automatisch mehr davon übernehmen, aber manchmal gestehen wir ihnen aber auch gar nicht ausreichend zu und erwarten vielleicht auch unter Umständen viel zu viel. Woher weiß ich denn, wie ich das richtige Mittelmaß finde?
Das ist auch so eine Klassikerfrage, ne? In der Grundschulzeit und in der Pubertät dann wieder. ich denke, man kann eigentlich nur probieren. Mein Tipp ist immer, so einen kleinen Schritt aus der Komfortzone rauszugehen. Also wenn ich das Gefühl habe, mein Kind könnte vielleicht noch nicht so gut allein zur Schule gehen, dann zu sagen, ich mache mal nur noch den halben Weg oder so, ne? Also irgendwie so, also dass man so einen kleinen Kompromiss findet, wo man merkt, ich muss auch echt so ein Stück aus meiner Komfortzone raus und dem Kind was zutrauen, das ist ja so ein ganz wichtiger Begriff, um dann zu gucken, wie kann es denn gehen und zur Not nochmal einen Schritt zurück zu machen, aber erstmal zu schauen, ob es vielleicht schon klappt, denn häufig klappt es ja. Oder man muss vielleicht nur ein bisschen nachjustieren und wenn man halt immer nochmal wieder in Watte packt, so nee, dieses Schuljahr noch nicht, dieses Schuljahr noch nicht, dann kann man ja gar nicht merken, geht es vielleicht schon oder was ist der Punkt, den mein Kind noch ein bisschen üben muss mit mir. Dafür vielleicht noch so einen anderen kleinen Tipp. Häufig macht sich das ja so am Schulweg erstmal fest, ne? Loslassen. Und ich finde immer wichtig, dass wir mit den Kindern den Weg üben natürlich, aber dass wir nicht losgehen und sagen, und hier musst du gucken und da ist die Ampel und hier ist eine Einfahrt. Sondern, dass wir die Kinder entdecken lassen. Ne? Stell dich mal hier hin, wo kannst du denn was sehen? Ne? Siehst du dahin gut und hast du eine Idee, wo du hier vielleicht aufpassen musst? Weil das viel besser ankommt. Ist ja bei uns selber auch so, als wenn uns einer so 20 Dinge hinknallt. Mhm. Wenn wir es selber erarbeitet haben, achten wir viel besser drauf. Ne? So, genauso, wenn wir zu Fuß durch eine Stadt gehen oder mit dem Taxi gefahren werden. Also das ist so ein Tipp, wo die Kinder dann auch in eine Sicherheit kommen können, diesen Schulweg nach und nach allein zu gehen.
Jetzt lass uns zum Schluss nochmal über Hausaufgaben sprechen. Also das ist ja in vielen, vielen Familien ein Dauerbrenner. Was kann ich denn als Elternteil tun, damit die Hausaufgaben nicht ständig in Stress ausarten? Also manche Familien berichten, dass die Kinder teilweise länger darüber diskutieren, dass sie die Hausaufgaben nicht machen wollen, als es dauern würde, sie dann einfach zu machen. So. was ist dein Tipp?
Ja, ist auch so eine Klassiker-Situation aus der Beratung tatsächlich. Mhm. Also erstmal ist so Hausaufgaben und überhaupt ja dieser ganze Pflichtbereich und Druckbereich, das war so mit der Anstoß für mich, das Buch zu schreiben miteinander durch die Grundschulzeit. Weil ich so wichtig finde, dass wir nicht vor lauter Blick nach außen und Erwartungshaltung und Druck und so den Blick auf die Beziehung verlieren. Und das ist ganz häufig beim Thema Hausaufgaben so, dass die Beziehung eigentlich gar nicht mehr so richtig gesehen wird, sondern es nur noch darum geht, dieses blöde Blatt fertig zu machen.
Mhm.
Und wenn man sich schon eine Stunde lang angeschrien hat, dann hat es überhaupt gar keinen Wert mehr, ob mein Kind jetzt dieses Blatt fertig macht oder nicht, weil sowieso nichts mehr richtig ankommen kann. Mhm. Also das ist mir ganz wichtig, wenn das System es nicht hergibt, dass man so ein bisschen Entspannung findet, dass man selber dafür einsteht, dem Kind die Entspannung zu geben. Auch wenn das manchmal heißt, eine blöde Notiz, ein blödes Gespräch mit der Schule oder so. Aber da, also dass wir das reinbringen ins System, wenn das noch nicht vorsieht, finde ich wichtig. Aber zurück zu den Hausaufgaben. Es ist eben wirklich überhaupt nicht sinnvoll, unter Stress sowas zu machen. Hausaufgaben sollen ja ein Thema vertiefen und man wiederholt was nochmal oder kommt selber auf eine neue Idee, überträgt es irgendwie. Und ja, müssen wir in die Stresstheorie gucken. Wenn ich total unter Stress bin, kommt da nicht viel an.
Mhm.
Von daher ist es immer sinnvoll, an so einer Stelle irgendwo zu sagen, okay, das war's jetzt. Na, wir gucken, ob wir es am Wochenende nacharbeiten oder wir arbeiten es nicht nach oder können wir eine Alternative finden. Ist auch immer ein schöner Gedanke, wenn das Kind irgendwas lesen, irgendwas rechnen soll und das klappt mit dem Mathebuch oder dem Arbeitsblatt nicht, mit ihm zu sprechen über irgendwas, wo das Thema mit drin ist. In Sachkunde geht das auch zum Beispiel gut, ne? Oder manchmal auch in Religion oder auch in Kunst, dass man einfach drüber redet und dann der Lehrkraft eine Notiz macht. Blatt wurde nicht bearbeitet, aber wir haben zu zweit eine halbe Stunde drüber geredet. Und dann darf das auch mal reichen, ne? Dass man da so ein bisschen schaut. Und zu dem, was du als letztes gesagt hast, will ich auch noch einen Gedanken mitgeben. Dieses eine halbe Stunde oder eine Stunde diskutieren für eine 3 Minuten Aufgabe.
Mhm.
Da muss ich immer an ein Seminar aus meiner Uni-Zeit denken, wo wir über Gestaltpsychologie gesprochen haben. Und das meint im Grunde, dass alles eine Gestalt hat, was wir so machen. Und ich vergleiche das den Eltern immer gerne mit sowas Lästigem wie der Steuererklärung. Wenn ich die machen muss, dann mache ich auch erstmal noch ein Telefonat mit meiner Freundin, koche mir einen Kaffee, räume meinen Schreibtisch auf und dann setze ich mich endlich dran. Und ich glaube, dass das bei Kindern manchmal das Gleiche ist.
Mhm.
Die brauchen dieses Ritual, bis sie da irgendwie drankommen. Und wenn ich mich da emotional so mit reingebe, wird es natürlich nicht besser.
Mhm.
Also kann man versuchen, dass man sich selber nicht so reinziehen lässt, damit es nicht so heftig wird. Manchmal hilft es tatsächlich auch den Kindern, das bewusst zu machen, zu sagen, okay, jetzt müssen wir erstmal diese Diskussion führen und dann setzen wir uns ran. Also, dass man es so ein bisschen hochholt, was da eigentlich abläuft jeden Tag. Das kann auch helfen.
Mhm.
Ja, super. Vielen lieben Dank für diese tollen Tipps. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, wie wir unsere Kinder liebevoll durch die Grundschulzeit begleiten können, dann schaut doch unbedingt mal in Inkes Buch Miteinander durch die Grundschulzeit, heißt es. Und parallel dazu erschienen, du hast es schon gesagt vorhin, Inke, ist ein ganz wirklich zauberhaftes Vorlesebuch für den Grundschulstart. Ups, ich komme in die Grundschule. Und wir verlinken euch die beiden natürlich auch in den Shownotes und im Blog. Und parallel zum Erscheinen des Podcasts dürfen wir auch wieder jeweils ein Exemplar auf Instagram verlosen. Ja, liebe Inke, damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Vielen lieben Dank, dass du wieder bei uns warst.
Sehr gerne und ich wünsche allen einen stressfreien Schulstart.
Ja, dem schließen wir uns von Herzen an, genau. Wenn ihr mehr von Inke hören wollt, dann stöbert doch gerne mal durch unser Archiv. Im Blog verlinken wir euch auch die Folgen, die bisher mit ihr erschienen sind.
Tschüss.
Tschüss.
Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.